Herzlich willkommen zurück bei den 20 Märchenminuten. Heute geht es weiter mit der griechischen Mythologie, mit ein paar kleineren Sagen. Einmal von Prometheus, einmal von Demeter und Persephone und einmal von Deukalion und Pyrrha. Alles Namen, von denen man schon lange oder vielleicht noch nie gehört hat, macht nichts. Wir dröseln das auf und es wird spannend. Könnt euch freuen. Der eine hat das Feuer gebracht, die anderen hatten so einen Mutter-Tochter-Konflikt, schwieriges Thema. Dann hatten andere eine Situation, die man tatsächlich auch in der Bibel irgendwie schon mal gehört hat. Ich würde mal denken, dass jeder klaut von jedem. Jede Kultur klaut von jeder Kultur und Aneignung war schon damals auch ein Thema. Glaube ich. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also, hört zu, passt gut auf. Es geht los mit Prometheus. So war nun die Welt geschaffen. Himmel und Erde hatten darin ein festes Gefüge und das Meer war in seine Ufer gewiesen. In fröhlichem Gewimmel bevölkerte allerlei Getier den Erdenraum. In den Wellen tummelten sich die Fische, in den Lüften die Vögel und über den Erdboden hin eilten leichtfüßige Tiere aller Art. Aber noch fehlte es an dem Geschöpf, das berufen war, mit seinem Geist die weite Welt zu beherrschen. Da betrat Prometheus die Erde. Er war ein Enkel des Himmelsgottes Uranos und Sohn des Titanen Japetos, dessen Geschlecht einst von Zeus entthront und in die Unterwelt verbannt worden war. Prometheus, der seines Vaters erfindungsreiche Klugheit geerbt hatte, wusste von dem göttlichen Samen, der im Boden ruht. Er nahm Erdenton und formte aus ihm nach dem Ebenbild der Götter eine Gestalt. In die Brust schloss er ihr gute wie böse Eigenschaften ein, die er aus allen Lebewesen dieser Erde genommen hatte, und formte daraus die menschliche Seele. Die Göttin Pallas Athene, seine himmlische Freundin, die sein Werk mit Bewunderung betrachtete, blies dem beseelten Erdenkloß ihren Atem ein und gab dem Menschen damit den Geist. Und so entstanden die ersten Menschen. Bald füllten sie in unendlicher Vielzahl das Erdenrund. Doch was nützte ihnen der herrliche Bau ihrer Glieder, was der göttliche Funken, wenn sie die himmlischen Gaben nicht zu verwenden verstanden? Sie lebten wie im Traum dahin. Ohne Plan war, was sie taten. Denn was ahnten sie vom Lauf der Sterne, was von den Jahreszeiten, was von der Kunst des Häuserbauens? Und was wussten sie von der segensreichen Macht des Feuers? So wurde Prometheus zum Lehrmeister seiner Geschöpfe. Er lehrte sie den rechten Gebrauch ihrer Gaben, lehrte sie sehen und hören, nach dem Wandel der Gestirne den Tag einzuteilen und den Jahresablauf mit seiner wechselnden Schönheit zu erleben. Nun lernten sie, sich die Tiere zu dienstbaren Helfern zu machen und mit Schiffen das Meer zu befahren. Sie lernten, Steine und Ziegel zu bereiten, das Holz zu behauen und feste Häuser zu errichten. Nur eines fehlte den Menschen noch, das Feuer. Die Götter hatten von den Menschen Anerkennung ihrer Herrschaft und Verehrung für den Schutz verlangt, den sie den Erdenkindern gewähren wollten. Die Menschen waren zu solchem Dienst bereit und Prometheus wurde von ihnen zu den Göttern geschickt, um zu verhandeln. Aber in törichter Vermessenheit versuchte er, Zeus, den Allwissenden, zu täuschen. Und so versagte dieser den Menschen die göttliche Gabe des Feuers. Doch auch hier wusste der schlaue Prometheus, was zu tun war. Er näherte sich mit einem leicht entzündbaren Riesenhalm dem vorüberfahrenden Wagen des Sonnengottes Helios, entnahm ihm das Feuer und eilte mit seiner Fackel zur Erde, den Menschen das Feuer zu bringen. Überall flammten die Holzstöße auf. Der Mensch besaß jetzt die wohltätige, segensreiche Kraft des Feuers. Zeus aber ärgerte es, die Menschen mit dieser Gabe ausgestattet zu sehen. Und sogleich sandte er ihnen ein schlimmes Übel, um die Macht der Menschen zu begrenzen. Er führte eine wunderschöne Jungfrau unter sie. Sie war von Hephaistos, dem Gott des Feuers und der Schmiedekunst, geschaffen und von allen Göttern mit einer unheilbringenden Gabe beschenkt worden. Pandora, die Allbeschenkte, hieß sie, die nun unter die arglosen Menschen trat und sich von ihnen bewundern ließ. Nichts Böses ahnend, nahm Prometheus' Bruder trotz einer Warnung ihr Geschenk, eine schöne Büchse, an. Und wie schwer sollte sich seine Gutgläubigkeit für alle Menschheit rächen. Denn kaum wurde der Deckel von Pandoras Büchse zurückgeschlagen, da entflogen dieser alle Krankheiten, Übel und Schmerzen und verbreiteten sich in Windeseile unter die Menschen, die bisher frei von Beschwerden und Krankheiten gelebt hatten. So strafte Zeus Prometheus' Raub des Feuers. Ein einziges Gut war in der Büchse verborgen: die Hoffnung. Doch ehe sie entweichen konnte, schlug die böse Pandora den Deckel wieder zu und verschloss sie für immer. Die Qualen der Krankheiten und des Elends aber traten sogleich vor die Menschen. Zeus hatte sie aber stumm gemacht, und so näherten sie sich stets heimlich und schweigend. Fieberkrankheiten überfielen die wehrlosen Menschen, und der Tod hielt reiche Ernte. Doch nicht genug mit solcher Strafe. Voller Zorn blickte Zeus auf Prometheus. Auch ihn sollte der Strahl seiner Rache treffen. Mitleidlos ließ er ihn von seinen Knechten in die wildeste Einöde des Kaukasus schleppen und von Hephaistos mit unlösbaren Ketten über einem schaurigen Felsgrund anschmieden. Dort hing nun der Götterenkel an der einsamen Klippe, aufrecht stehend, so dass er niemals das wankende Knie beugen konnte und ohne Schlaf für die müden Augen. Speise und Trank waren dem Unglücklichen versagt. Stattdessen fraß täglich ein Adler von seiner Leber, die sich unablässig verneuerte. Viele Jahrhunderte dauerte die Qual des Verdammten. Vergeblich rief er Wind und Wolken, die Sonne und die Ströme zu Zeugen seiner Pein an. Zeus blieb erbarmungslos und unerbittlich. Erst als der Held Herakles des Weges kam, sollte die grausige Leidenszeit ein Ende finden. Den gewaltigen Herakles ergriff unbändiges Mitleid mit dem Schicksal des Titanensohnes. Er erlegte den Adler und befreite Prometheus aus der grausigen Haft. Das war die Sage von Prometheus, der den Menschen das Feuer brachte. Und jetzt geht es weiter mit Demeter und Persephone. Seit Demeter zusammen mit den Geschwistern ihrem gewalttätigen Vater Kronos entronnen war, thronte sie einer verjüngten Gaia gleich unter den olympischen Göttern als die milde und mächtige, segenbringende Göttin der Fruchtbarkeit. Aus ihrer Verbindung mit Zeus hatte sie eine Tochter, die sie innig liebte. Persephone, die wohlbehütet im Kreis ihrer Freundinnen aufwuchs. Als sie einst glücklich in den blühenden Gärten der Mutter Demeter spielte und Blumen zum Kranze pflückte, klaffte urplötzlich neben ihr der Erdboden auf. Hades, der Gott der Unterwelt, sprengte mit rossebespanntem Wagen aus seinem Reich hervor. Vergeblich schrie Persephone nach Rettung. Der Gott entführte sie gewaltsam in die dunkle Unterwelt und machte sie dort zu seiner Gemahlin. Verzweifelt und untröstlich irrte Demeter auf der ganzen Erde umher auf der Suche nach ihrer verschwundenen Tochter. Endlich verriet Helios, der Sonnengott, der alles sieht, den Aufenthalt des Mädchens. Demeter verließ den Olymp und zog sich in ihrem Schmerz in die Einsamkeit zurück. Zornig sandte sie Missernten über die Länder. Alle Fruchtbarkeit ließ sie von der Erde verschwinden, sodass Hungersnöte die Menschheit bedrohten. Vergeblich versuchte Zeus, Demeter milde zu stimmen. Schließlich sah er sich genötigt, dem Bruder die Rückgabe seines Raubes zu gebieten. Hades gehorchte dem Verlangen von Zeus, dem höchsten der Götter, und entließ Persephone. Vorher aber hatte er sie von einem Granatapfel kosten lassen, der geheimen Zauber barg. Wer von dieser Speise genoss, war der Liebe verfallen. Und so weilte Demeters Tochter nun nach dem Willen des Zeus 2/3 jedes Jahres in der Zeit des Blühens und Reifens bei ihrer Mutter auf der Oberwelt. Dann aber siegte in ihr die Liebe und freiwillig ging sie wieder in die Unterwelt hinab, um die Winterzeit bei ihrem Gatten Hades zu verbringen. Dort thront Persephone ernst und streng wie ihr Gatte, mit dem sie die Herrschaft im Reich der Schatten teilt. Aber sie ist auch die gütige Versöhnerin. Und manches Mal hat sie den harten, unbeugsamen Hades zu milderem Sinne bewegt. Das ist die kurze Geschichte von Demeter und ihrer Tochter Persephone. Und es geht weiter mit Deukalion und Pyrrha. Lange bevor unser Menschengeschlecht die Welt bevölkerte, hauste auf Erden das Geschlecht der eisernen Menschen, die grausam und voll Gewalttätigkeit waren und stets nur auf Zank und Streit und Krieg sannen. Ihre Wohnung war aus Erz. Mit Erz bestellten sie das Feld und ihr Sinn war unbeugsam und hart wie das Erz. Zeus, der Weltenbeherrscher, der von ihrem gottlosen Starrsinn gehört und sich in Menschengestalt unter sie begeben hatte, war voll Empörung zum olympischen Göttersitz zurückgekehrt.
»Das Gerücht ist noch weit milder als die Wahrheit«, rief er zornentbrannt im Rat der Götter. »Ich bin entschlossen, dieses ruchlose Geschlecht von der Erde zu tilgen.«
Schon griff er nach den Donnerkeilen, um sie gegen die Gottlosen zu schleudern. Doch er musste fürchten, die feurigen Blitze könnten den Äther in Flammen setzen und die Achse des Weltalls verbrennen. Und so legte er sie wieder aus der Hand.
»Ich werde einen ungeheuren Regen vom Himmel senden und das eiserne Geschlecht in Wolkengüssen ertränken«, schwur er grimmig.
Sogleich wurde der Nordwind, der die Regenwolken zu verscheuchen pflegte, in die Höhlen des Windgottes Aiolos eingeschlossen. Nur der Südwind wurde freigelassen. Mit triefenden Schwingen und regennassem Bart das Gesicht in nachtschwarzes Dunkel gehüllt, so schwang sich der Südwind zur Erde hinab. Nebel lagerte auf seiner Stirn und in den weißen Haupthaaren rann die Flut. Er packte die tief herunterhängenden Regenwolken und unter Donnergrollen fing er sie an auszupressen. Unendlicher Regen goss auf die Erde hinab. Auch der Meergott Poseidon kam dem Bruder bei dem Zerstörungswerk zu Hilfe.
»Lasst euren Wasser alle Zügel schießen«, befahl er den Flüssen. »Brecht in die Häuser der Sterblichen ein und zerstört die Dämme, mit denen sie euch einengen.«
Und während die entfesselten Ströme sich gegen alles Menschenwerk stürzten, durchstach der Flussgott mit seinem Dreizack das aufgedämmte Erdreich und ließ die wütenden Fluten eindringen. So strömten die Wasser über die offene Flur, über Häuser und Tempel hin, überspülten die Saatfelder und rissen Bäume und Pflanzen nieder. Und wo ein Palast fest genug war, um den Fluten zu trotzen, wogten die Wellen über seinen Giebel, die bald in den Strudeln verschwanden. Meer und Erde waren nicht mehr zu unterscheiden. Alles versank in den weiten, uferlosen Wassern. Die Menschen suchten sich zu retten, so gut sie konnten. In ihrer Verzweiflung strebten sie auf die höchsten Berge, doch die meisten packte das unbarmherzig vordringende Wasser, bevor sie Rettung fanden. Und wer einen der unwirtlichen Gipfel erreichte, der war dazu verdammt, in kurzer Zeit den Hungertod zu sterben. Damals lebte Deukalion, des Prometheus Sohn, mit seiner Gattin Pyrrha. Niemand unter den Sterblichen war den beiden gleich an Rechtschaffenheit und Frömmigkeit. Prometheus hatte zu der Zeit, da er noch im Rat der Götter saß, das Paar gewarnt und ihnen ein Schiff gebaut. Und als nun auch über sie Zeus' Vernichtung fiel, da konnten beide sich in ihrem Fahrzeug über die wild bewegte Flut retten. Als der Allvater Zeus vom Himmel hinabschaute und nur noch dieses einzige Menschenpaar erblickte, beide fromm und gottesfürchtig und ohne alle Schuld an dem furchtbaren Strafgericht, zu dem ihn sein göttlicher Zorn geführt hatte, da sandte er den Nordwind aus, ließ die schwarzen Wolken auseinandertreiben und den Nebel entführen. Er zeigte der Erde den Himmel wieder. Auch Poseidon legte den Dreizack beiseite und besänftigte die Flut. Das Meer erhielt wieder Ufer und die Ströme kehrten in ihr Bett zurück. Tränen rollten dem frommen Deukalion über die Wangen, als er das Land so verwüstet und grabesstill liegen sah.
»Oh, nun sind wir beide allein, das Volk der Erde«, sagte er wehklagend zu seiner Frau. »Alle anderen sind in der Wasserflut ertrunken. Ach, wenn mich doch mein göttlicher Vater die Kunst gelehrt hätte, menschliche Wesen aus Ton zu formen und ihnen menschlichen Geist einzuhauchen.«
Weinend traten die beiden vor den halb zerstörten Tempel der Themis, die für Gerechtigkeit, Güte und Naturgesetze eintritt, warfen sich auf die Knie nieder und flehten zu der Göttin.
»Gib du uns Kunde, Himmlische, wie wir unser vernichtetes Geschlecht zu neuem Leben erwecken sollen. O, hilf du unserer versunkenen Welt!«
»Verhüllt euer Haupt«,
erklang da die Stimme der Göttin,
»und werft die Gebeine eurer Mutter hinter euch.«
Lange rätselten die beiden, was Themis ihnen gesagt hatte.
»Verzeih mir, Himmlische«,
rief Pyrrha die unsichtbare Göttin an, »wenn ich vor deinem Gebot erschaudere, aber wie kann ich dir gehorsam sein, wenn du möchtest, dass ich das Andenken meiner Mutter kränken soll?« Doch Deukalion fiel ihr ins Wort. »Ich erkenne den Sinn ihrer göttlichen Worte. Unsere Mutter, das ist die Nahrung spendende Erde, und ihre Knochen sind die Steine. Pyrrha, wir sollen die Steine hinter uns werfen.« Noch misstrauten beide dieser Auslegung des göttlichen Spruchs. Doch dann entfernten sie sich vom Altar der Göttin Themis, umschleierten ihr Haupt und warfen Steine hinter sich. Und da begab sich das Wunderbare. Das Gestein verlor seine Härte und Sprödigkeit. Es wurde geschmeidig, es wuchs, es wurde zu Menschengestalt. Zwar noch grob und unfertig zuerst, so wie ein Künstler die rohen Formen aus dem Marmor herausmeißelt, doch bereits erkennbar. Was feucht und erdig war an den Steinen, wurde zu Fleisch, das Feste und Steinige zu Knochen. Und es dauerte nicht lange, so standen die fertigen Menschen vor Deukalion und Pyrrha. Die Steine, die Deukalion geworfen hatte, waren männliche. Die von Pyrrha geworfenen hatten weibliche Gestalt angenommen. Das ist der Sage nach der Ursprung unseres Menschengeschlechts. Und in der Tat, es verleugnet seine Herkunft nicht einen Tag. Ist es doch ein hartes, kraftvolles Geschlecht, tauglich zu schwerer Arbeit und in der Lage, Mühe und Anstrengung auf sich zu nehmen. So. Das waren die drei Sagen, die ich heute für euch mitgebracht habe. Ich wünsche euch viel Freude an diesem Tag. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.